Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Happy Kopf, Happy Körper, dein Podcast für Körper, Geist und Seele. Mein Name ist Victoria Maria Giuseppa Sellmeier, auch Vicky genannt, und ich bin Life Coach, Psychologiestudentin, befinde mich gerade im wunderschönen Costa Rica. Und ja, heute habe ich eine ganz besondere Folge für dich vorbereitet. Die letzten 3 Folgen waren ja, glaube ich, einfach meine Reise-Updates. Und ich habe mich aber letzte Woche via Zoom mit Samuel Fitwi getroffen. Er ist vor 6 Jahren aus Eritrea nach Deutschland geflohen. Und in Deutschland wurde dann sein Talent zum Langstreckenlaufen entdeckt und er ist kurz davor, sich für Olympia 2021 zu qualifizieren. Es war ein krass inspirierendes Gespräch. Ich hatte, glaube ich, bestimmt 3-mal Tränen in den Augen, weil mich die Geschichte so berührt hat und es einfach auch ein schönes Beispiel dafür ist, dass es auch gut laufen kann, wenn man alle seine Sachen packt und ins Ungewisse startet und ganz viel Mut aufbringt, ja, in ein neues Land zu gehen, ohne zu wissen, was da auf einen wartet. Auf Samuel hat ganz viel Schönes gewartet und wir sprechen über seine Reise, über seine Entscheidung aufzubrechen ins Ungewisse, über die Reise an sich und ja, dann auch über seine Zeit hier in Deutschland, wie es ihm hier so geht, wie er zum Laufen gekommen ist. Tonqualität ist leider ein bisschen schlechter als sonst. Es ist auch ab und zu die Verbindung abgebrochen, aber ich wollte dir das Interview trotzdem nicht vorenthalten, weil es ein ganz toller Mensch ist und eine sehr inspirierende Geschichte. Und ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß beim Anhören dieses Interviews. Und wie immer freut sich Samuel über Feedback. Ich freue mich über Feedback und Nachrichten. Und jetzt einfach ganz viel Spaß beim Anhören.
Ich freue mich so sehr, dass ich heute Samuel Fitwi bei mir im Podcast zu Gast habe. Hallo Samuel.
Hallo.
Hallo, so schön, dass du da bist. Ich würde einfach mal kurz erzählen, wie der Kontakt zwischen uns zustande gekommen ist. Und wenn du möchtest, dann kannst du dich kurz mal vorstellen, bevor wir mit dem Gespräch beginnen.
Ja, hallo, ich bin Samuel Fitwi. Ich bin in Eritrea geboren und ich bin geflüchtet vor 7 Jahren schon und ich wohne jetzt seit 6 Jahren in Deutschland. Vor 4 Jahren habe ich den Sport einfach angefangen und ich laufe jetzt als Langstrecker und ich laufe dann auch seit 3 Jahren von Deutschland.
Ja, so toll. Ich finde, deine Geschichte ist so spannend und so inspirierend und wir haben uns noch nicht kennengelernt, wir haben uns heute kennengelernt, aber der Kontakt ist entstanden. Ein Freund von mir hat eine Produktionsfirma in München und er hat eine Produktion mit dir und Bitburger gemacht und hat mir von dir erzählt. Genau, ich habe ihn besucht und er hat mir von dir erzählt und ich dachte mir, oh mein Gott, das hört sich so spannend und so inspirierend und schön an und ich habe dann dadurch den Kontakt zu dir bekommen und bin super froh, dass du heute da bist und freue mich, dass wir heute deine Geschichte vielleicht ein bisschen erzählen können.
Ja.
Ich würde vielleicht beginnen, dass wir so ein bisschen zurückgehen in der Zeit, kurz bevor du die Entscheidung getroffen hast, nach Deutschland zu kommen. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie dein Leben damals aussah, wie die Situation in Eritrea war, wie du gelebt hast, wenn du möchtest, und dann einfach uns so ein bisschen mitnehmen auf diese Reise, die du dann gestartet hast.
Ja, ich bin mit meinen Eltern mehr oder weniger mit meiner Oma aufgewachsen. Und wo meine Oma 2009 stirbt, dann wir sind dann mit meiner Mutter, also meine Opa ist früher gestorben und meine Oma war immer alleine gelebt. Und mein Vater war Militär und also ich habe auch noch 4 Geschwister.
Oh wow.
Und bin ja die Älteste.
Okay.
Und noch, ich bin viel mit meiner Oma. Also als Kind bin ich dann immer mit meiner Oma geschlafen, weil sie immer alleine war. Und Gesundheitsprobleme hatte früher. Und ja, dann bin ich dann immer mit ihr, dann, bis die auf der Welt gelebt hat. Und dann habe ich dann, sie ist dann gestorben und dann mit meinen Eltern dann wieder.
Okay, gegangen. Das heißt, du hast lange mit deiner Großmutter gelebt, weil dein Opa schon früh gestorben ist und hast dich ein bisschen um
genau.
sie gekümmert und weil sie krank war und als
wie, ja, wir wohnen ja auch ungefähr 100 Meter entfernt von okay. meinem Omahaus und meinem Elternhaus.
Dann. Okay. Aber sie war eine sehr ja. enge Bezugsperson für dich, deine Oma.
Genau. Also ja. sie war dann, dass ich dann, ja, alle waren meine Onkel oder meine, ich habe zwei Tante und meine Onkel waren dann beim Militär. Und meine Tante sind dann verheiratet und sind dann ein bisschen weiter weg von unserem Dorf. Und bei uns ja, muss ja immer mit dem, also zu Fuß gehen. Und ja.
Und als deine Oma gestorben ist, das war 2009. Und dann bist du wieder zu deiner Mama und deinen Geschwistern quasi in
den Haus
gezogen. Und dann wart ihr quasi deine Mama und dein Papa war beim Militär und deine drei Geschwister.
Vier Geschwister, ja.
Vier Geschwister, entschuldige. Ja, vier Geschwister.
Genau.
ja.
Ja. Und dann war auch damals dann mein Vater nicht so viel beim Militär. Manchmal so, manchmal so war der. Ja, 2013, dann bin ich dann geflüchtet dann.
Wie kam, also man verlässt ja nicht einfach so sein Land, oder? Kann ich mir vorstellen, was war zu dem Zeitpunkt in Eritrea los? Hattet ihr Bürgerkrieg oder?
Ich glaube. Nee, wir haben immer noch schlimme Diktator.
Mhm.
Und die Diktator ist immer, ja, genauso wie Nordkorea.
Mhm, okay.
Und wir haben seit 1990 Unabhängigkeit. Und wir haben dann offiziell seit 28, dann seit 93 quasi, dann haben wir noch einen Präsident bis jetzt.
Seit 28
genau.
Jahren? Wow.
Genau.
Okay. Und was bedeutet die Diktatur in Eritrea für die Menschen?
In Eritrea, viele Menschen sind auf dem Weg, auf dem Flucht. In Äthiopien, Sudan und überall auf der ganzen Welt eigentlich. Und in Europa, überall. Und ja.
Weil es wegen der Arbeit oder wegen der Lebenssituation, wegen den Umständen, was ist so der Hauptgrund, dass du sagst, du möchtest das
Leben? Die Hauptgrund ist, wir haben der Präsident, ist das, also bei uns ist quasi, wenn die Leute einfach zur Schule gehen und die studieren wollen und die können nicht studieren, wenn die studieren zum Beispiel, also wenn die Arzt werden oder Doktor werden will und der Region lässt ja nicht einfach Doktor, sondern der schickt ja, wo der möchte quasi dann.
Mhm.
Zum Beispiel als Lehrer oder als Polizei oder irgendwas schickt er dann. Und die Leute dann, die sind ausgebildet als Anne oder zum Beispiel als Doktor und gehst du dann als Lehrer und dann kannst du nicht dann gut erklären. Zum Beispiel als Lehrer dann ist auch immer nichts bezahlt und dann manche haben die Familien, zwei, drei Kinder und die haben dann keine, die kriegen vielleicht im Monat keine 100 Euro.
Mhm.
Und mit dem 100 Euro kann die auch nichts machen.
Mhm.
Und wenn man zwei Kinder hat und die gehen zur Schule und werden die von den 100 Euro essen und wenn man zur Schule geht und dann muss sie auch zur Schule zahlen und alles dann, ja. Wir haben eine sehr, sehr schlimme Diktatur immer.
Okay, verstehe. Ja. Also die Lebensumstände und die Lebensqualität dadurch ist einfach sehr niedrig durch diesen Diktator, durch die Regierung.
Genau.
Ja. Wann kam der Punkt, dass habt ihr euch gemeinsam als Familie entschlossen, nach Europa zu kommen oder nach Deutschland oder war das deine persönliche Entscheidung?
Ich war meine persönliche Entscheidung, weil also drei Kumpel sind wir kommen aus einem Dorf und die zwei Jungs waren schon beim Militär, die waren Schule fertig, die sind ein bisschen älter als ich und die waren bei uns, wenn man 11. Klasse ist und geht mal immer, wir haben in eine Stelle und die ganze Land geht da dahin, wenn 11. Klasse fertig ist. Und dann haben wir, die zwei waren schon da und dann haben die immer schlecht gesehen und die hatten richtig, richtig oder von anderen Leuten haben die immer viel SLM bekommen und die waren dann persönlich da und dann haben die dann nicht mehr ausgehalten und haben uns SLM, dann die wollen dann, dann haben die gesagt, okay, wir gehen heute, okay, und eine war auch in dem Dorf dann und dann wir sind nach Sofort dann einfach nach Äthiopien geflüchtet.
Also ihr habt an einem Tag entschieden, wir flüchten heute nach Äthiopien.
Nee, wir haben vor einer Woche einfach geplant, wann wir hingehen oder wann müssen wir dann, was wir brauchen und so weiter. Und einfach dann mit drei Leuten, mit vier Leuten dann einfach, wir haben unsere Eltern nichts gesagt.
Ihr habt niemandem Bescheid gesagt, dass ihr flüchten wollt?
Ja, ja.
Warum?
Weil die Eltern, also meine Eltern, zum Beispiel meine Mutter, ich war ja damals auch noch fast 18 und meine Mutter will ja auch nicht dann, ja, also danach haben die erzählt, dass die immer viel geweint hat, fast eine Woche oder die zwei Tage, wo ich auf dem Weg war, habe ich keine, ich war ja auf dem Weg und sie hat ihm nichts gehört und bei uns ist an der Grenze noch die Militär noch und die Schüssen, wenn man wegläuft und so weiter und durch das alles, dann haben die alles. Und meine Mutter ist, die hatte die erste Nacht, haben die Essen oder habe ich bekommen und dass die dann nicht geschlafen hat und einfach gewartet hat. Ich war auch noch niemals spät zu Hause oder so.
Deine arme Mama. Ich kann mir das vorstellen, wenn der Sohn auf einmal nicht mehr nach Hause kommt und man keine Nachricht hat und hast du ihr nichts erzählt, um sie zu schützen in dem Moment? Oder weil du wusstest, dass sie sagen würde, bitte geh nicht? Oder wolltest du ihr keine Sorgen machen? Oder warum, was war der Grund, dass du gesagt hast, ich gehe ohne ihre?
Ja, weil, wenn ich jetzt, meine Mutter sagt, meine Vater ist okay, der ist so auch, so wie ich geflüchtet nach Saudi-Arabien und so weiter. Der war auch lange Zeit im Sudan, hat er viel gearbeitet da. Und meine Mutter wusste, also wenn ich das sage und die lässt mich einfach und die kommt ja einfach hinter mir oder so. Und
sie hätte sich wahrscheinlich aufgehalten.
Genau. Die älteren Leute, die sagen dir einfach, wir bleiben einfach zu Hause. Und das ist einfach so und endet das nicht. Und die jungen Leute wollen ja auch noch anders sehen. Und durch die Technologie und was die Leute dann entwickeln oder wissen, also ich sage ich mal, meine Eltern sind nicht viel zur Schule besucht. Meine Mutter ist bis 4. Klasse nur. Damals gab es nur bis 4. Klasse Schule. Und mein Vater ist auch bis 4. Klasse, aber dann hat er beim Militär dann ein bisschen weitergemacht. Aber die können nicht Englisch oder so schreiben oder lesen, aber die schreiben oder lesen nur auf meine Sprache dann quasi.
Okay. Das heißt, du meinst, deine Eltern haben sich so ein bisschen abgefunden mit der Situation und du hast aber irgendwas in dir gespürt, dass da noch mehr sein muss, da muss noch mehr im Leben sein und das möchtest du gerne herausfinden.
Ja, also ich habe einfach, jeder flüchtet ja immer nach große Länder, zum Beispiel Europa oder nach Nordamerika, weil Arbeit gibt und das immer Freiheit ist und dann. Meine Mutter ist immer, die hat immer Angst, dass ich dann auf dem Weg passiert ja auch viele Leute, viele Leute sterben ja auch durch die Mittelmeer oder durch die Sahara.
Ja, das und ist ganz deswegen. Ja, wir haben das ja extrem mitbekommen. Ich glaube, es war schon immer so, aber durch, ich glaube 2015 war das, wo so viele gekommen sind, hat man das ja sehr extrem in den Medien auch mal mitbekommen, wie das so abläuft. Und es ist ja wirklich ganz, ganz schlimm, was da alles passiert. Eritrea ist ja im Nordosten von Afrika, oder?
Genau, im Nordosten.
Genau. Und das heißt, gegenüber ist, glaube ich, Saudi-Arabien. Und seid ihr rüber nach Saudi-Arabien oder seid ihr Richtung Tunesien und dann über Italien? Wie war euer Plan?
Wo ich geflüchtet war? Ich bin, also ich wohne im Süden in Eritrea, also quasi im Norden Äthiopien, fast an der Grenze, also da sind die nicht so weit, ungefähr 5-6 Stunden dann quasi zu Fuß. Ich bin nach Äthiopien dann geflüchtet und von Äthiopien dann Sudan und dann über Libyen und dann nach Italien quasi.
Ah, okay, über Libyen.
Nein. Ja, über Jemen ist, wir haben da zwischen Jemen und Eritrea haben wir immer Rotmeer, ja. Und da können die nicht flüchten und in Jemen ist auch immer schon lange Krieg quasi. Die haben Bürgerkrieg. Also da kommt ja keine Menschen, über Äthiopien kommt ja viele oder über Sudan dann direkt.
Und wenn wir jetzt nochmal ganz kurz zurückgehen an diesen Tag mit deinen Freunden, wo ihr gesagt habt, okay, ihr wollt aufbrechen, ihr wollt diesen Mut zusammenfassen, ihr wisst, es birgt Gefahren, also ihr wisst, es kann gefährlich sein, aber ihr wollt es trotzdem machen. Ich finde, da gehört schon mal so viel irgendwie dazu, zu sagen, ich verlasse mein eigenes Land und ja, nehme all diese Gefahren auf, um irgendwo hinzugehen, wo man überhaupt nicht weiß, wie es da ist und alles neu. Hattest du Angst oder war das mehr eine Vorfreude? Wie hast du dich damals gefühlt? Vielleicht kannst du dein Gefühl nochmal beschreiben von damals.
Ja, also wo wir von zu Hause losgegangen waren, wir hatten so immer Angst. Da sind die viele Militär an der Grenze. Wir haben immer über Nacht dann durchgegangen. Waren wir immer hinter den zwei dann gegangen und dann haben wir dann nach Äthiopien geschafft.
Um das zu verstehen, sie waren bewaffnet wahrscheinlich, wenn du sagst, sie kommen vom Militär.
Genau.
Okay,
genau.
Und die sind vorgegangen und ihr seid hinter denen gegangen, weil ihr nicht beim Militär wart und keine Waffen hattet?
Ja.
Okay.
Ja.
Mussten die Waffen eingesetzt werden?
Also die hatten damals keine Waffen, weil wenn die Waffen hatten, dann durch die Grenze, dann sehr schlimm und wenn die gefangen werden und dann sehr, dann kriegen die dann mehr Ärger.
Okay.
Und dass die dann nie wieder dann 5 Jahren oder so nicht mehr rauskommen.
Okay.
Ungefähr. Und also die haben die Waffen dann einfach bei ihrer Stelle da, wo die waren, und die waren nicht weit weg und dann haben die da gelassen und dann sind die nachgekommen. Und haben die dann geplant, dann, dass sie nach einer Woche wieder flüchten wollen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir flüchten auch. Und die eine Kumpel von mir und ich haben wir gesagt, okay, wir gehen auch mit. Wir sind ja dann mitgekommen. Weil sie haben ja auch immer bei uns an der Gegend, wo wir gewohnt haben, haben wir immer Militär üben und die machen ja immer was Schlimmes, wo wir zur Schule gehen. Also die Diktatur ist sehr, sehr schlimm. Und Militär muss, manche sind arme Leute und dann haben die dann keine Lust dann zur Schule zu gehen und anstatt zur Schule zu gehen, lieber dann gehen die arbeiten zum Essen holen, was die Abendessen zu finden und trotzdem, wenn die keine Ausweis von der Schule haben und dann gehen die dann die werden nicht gefangen und gehen die dann zum Beispiel zum Militär und manche sind mit 16 oder mit 15, die Eltern haben nichts, die Eltern müssen zur Schule zahlen und alles. Und meistens gehen die dann bis 6. oder 5. Klasse und dann werden die noch was arbeiten gehen oder was Familien helfen.
Also viele verzichten auf die Schulbildung, damit sie die Familie unterstützen können.
Genau. Genau. Also dann kommen die dann im Militär, dann kommen die dann einmal in 3 Monaten oder in 2 Monaten. Weißt du ja keine, wenn zum Beispiel ein Kleindorf ist, kommt ja 100 Militär. Und dann machen die einen Kreis und dann gehen die jedes Haus dann klopfen und dann holen die dann die Jungen oder die jungen Leute, was sie denn nicht keine Ausweis haben oder.
Okay, verstehe. Also die Kinder, die keinen Schulausweis haben, die werden dann eingeholt und müssen zum Militär.
Genau. Aber die Militär dann kapiert dann einfach nicht, weil das ist echt sehr heftig. Und ja. Bis das endet, ist sehr, sehr, dauert noch paar Jahre, denke ich mal.
Du warst also sehr, sehr in weiser Voraussicht, dass die Situation, in der dein Land ist, sich nicht recht schnell verändern wird und hast dann entschieden zu gehen, quasi um ein besseres Leben zu führen.
Genau, also ich wollte einfach dann nach Europa, egal in welchem Land zu leben und dass ich ein bisschen Arbeit habe und dass ich dann frei leben kann und ja.
Okay, also dein Ziel war Europa, egal wohin, und Freiheit und Arbeit.
Genau.
Okay.
Genau, ja.
Okay.
Genau. Und von Italien, dann bin ich dann einfach dann runtergekommen nach Frankreich und dann über Frankreich dann nach Deutschland und bei Dortmund die Ecke dann. Und dann bin ich dann in Deutschland geblieben.
Wie lange war eure Reise, eure Flucht quasi von Eritrea, bis du dann in Deutschland angekommen bist? Wie lange kann man sich das vorstellen? Wie lange dauert?
Also kommt drauf an, zum Teil dauert immer, also von Eritrea nach, also wenn die Geld haben, dauert ungefähr ein Jahr.
Also, ein Jahr?
Genau, also kommt drauf an. Also bei mir war dann schnell eigentlich. Bei mir ist ungefähr im November 2013 geflüchtet von zu Hause.
Ja.
Und war ich dann im September dann quasi dann 2014 in Deutschland.
Okay. Also November und, bis September, also 10 Monate.
Genau.
Wow.
Und war ich 7 Monate war ich in Äthiopien geblieben. Ich hatte keine Telefonnummer oder von meinem Onkel. Mein Onkel konnte nicht mich unterstützen. Ungefähr nach 3 Monaten oder so hat er dann nicht über den anderen Leute und so weiter hat er. Mein Onkel lebt ja in Israel seit knapp so 14, 15 Jahren.
Mhm.
Und dann hat er mich dann unterstützt und dann okay. Nach also 7 Monaten in Äthiopien geblieben. Da gibt's Camp. Da gibt's die geben immer jeden Monat was essen und trinken und so weiter. Und dann danach, mein Onkel hat dann unterstützt und dann bin ich dann über Sudan und Libyen und danach Italien dann gekommen.
Mit Unterstützung meinst du finanzielle Unterstützung wahrscheinlich?
Genau, ja genau. Da braucht man Geld, um die Schleppen zu bezahlen. Dann hat ja mein Onkel dann mich dann unterstützt.
Okay. So
genau $5,000
bezahlt dann. Okay, das heißt, man bezahlt $5,000 mhm. Und dann kommt jemand, der dich quasi mitnimmt und genau weiß, wo du hingehst und wo du aufs Boot gehst und
genau.
Braucht man auch, ich weiß nicht, einen gefälschten genau. Ausweis oder?
Ich weiß nicht, die fahren ja immer mit dem so Auto oder zum Beispiel von Äthiopien nach Sudan gekommen sind. Wir sind ja mit einem kleinen Auto gefahren und dann wieder gewechselt, großes Auto, LKW und dann von Sudan dann mit LKW dann nach ungefähr einen Tag oder so und dann nochmal in den Bus dann Libyen dann wir sind dann mit kleinen Auto gefahren und dann von da dann mit großer Auto dann gefahren nach also von Libyen nach Tripoli.
Okay, nach Tripoli?
Ja, von Tripoli dann über Mittelmeer dann über kleines Boot wir sind dann nach Italien dann.
War das so, wie man das in den Medien so mitbekommen hat, dass ganz, ganz viele Menschen auf einem Boot war und dass man in sehr gefährliche Situationen kommt? Oder war das bei dir gefährlich?
Ja, wir waren ja also ungefähr so 90, 100 Leute in einem Boot und der ist ganz kleiner und alle die jungen Leute oder die Männer gehen die immer nach unten. Unten ist Motorrad drin und so. Und da stinkt ja nach Benzin oder nach alles. Und oben bleiben immer die Frauen mhm. und die Kinder.
Mhm.
Und wir sind ja 8 Stunden gefahren mit dem kleinen Boot. Und dann, wir waren dann an der Grenze von Libyen, Mittelmeer und Italien. Und dann kam dann ein großes Schiff von Italien zu uns.
Mhm.
Und haben dann quasi dann haben die dann, die Leute, also die Italien in einem großen Schiff gebracht und wir waren ja so im Mittelmeer ungefähr nach 5 Stunden oder nach 6 Stunden haben wir ein bisschen, weil die nur so Holzbrett sind und haben wir von unten ein bisschen Wasser bekommen, also da kommt ein bisschen rein.
Oh, habt ihr ein Leck?
Und dann,
war ein Loch im Boot?
Genau. Oh. Zwischen die Bretter waren die dann Loch und dann, da kam der Wasser dann von unten da rein. Und dann haben wir hatten ein paar Eimer da und haben ja über die Eimer hochgegeben und dann die kippen die immer am Mittelmeer quasi drin.
Okay.
Und dann haben wir ungefähr 2 Stunden oder 2,5 Stunden so gefahren und also dann hatten wir einfach Glück dann. Wie manche sieht man auch in den Medien oder manche sind auch dann, die kommen, weil die auf einmal 3 oder 2 Schiffe schicken von Tripoli nach Italien. Und da waren ja immer schlimme Sachen auch passieren, was Gewalt mit Frauen oder was mit den Leuten werden geschlagen und so weiter alles.
War das bei euch auch so?
Ja, bei uns war, Schlagen gab's noch, aber so mit Frauen oder so, also wir haben ich hatte keine persönlich gesehen, aber viele Sandy, aber schlimme Sachen, was die denn, die anderen kamen, die nach uns oder einen Tag nach uns, nach Italien haben wir also in Sizilien getroffen und wir erzählen zu denen und die erzählen zu uns dann, was das passiert ist und ja, war das zum Teil sehr schlimm.
Hast du Angst gehabt?
Ja, also manche sind, die schlagen die einfach mit so, also viele verstehen die nicht Arabisch und dann die schlagen die einfach, die sagen komm hier oder so und versteht das nicht und dann die schlagen einfach. Ich habe gesagt, du sollst hier hinkommen und sagen die na.
Mit,
und dann
mit die meinst du die Schlepper?
Genau. Und machen die dann einfach dann, schlagen die einfach die Leute dann einfach, machen die, was die wollen. Die schlagen immer, also.
Wurdest du auch geschlagen?
Ich wurde nicht geschlagen, aber ich hatte einmal vom Sudan nach Libyen auf dem Weg und wir hatten alle Durst und wir waren dann auf den also das ist so eine kleine Autos und die waren mit 2 Autos und der eine Auto war vor uns und da, also das Auto ist dann irgendwo passiert und die wollen die reparieren und ich war in einem Auto und dann habe ich ein Wasser getrunken und dann wurde dann mir dann barfuß dann in den Sand dann geschickt, ungefähr 400 Meter oder 300 Meter und war dann also durch die Brust dann, das ist ungefähr 50 oder über 50 Grad. Und dann, das war dann sehr, sehr heiß. Und habe ich dann immer, ja, viel, viel. Also meine Füße sind dann gebrannt, dann barfuß zu gehen.
War das eine Strafe?
Genau, dass ich dann Wasser getrunken habe.
War dafür, dass du Wasser getrunken hast, musstest du über den heißen Sand laufen. Oh.
Genau, weil ich dann, weil der Überspiegel gesehen hat, dann hat er mir dann einfach Strafe gemacht, dann barfuß geschickt. Also das ist auch okay, also das ist, mir war auch, also das Glück ist, aber manche sind einfach, wenn Wasser trinken oder so, und dann lassen die dann einfach da. Und die Leute dann, die können keine 3 Stunden leben.
Okay, das heißt, du sagst, du hast noch Glück gehabt, dass sie dich nur bestraft haben und nicht dort gelassen haben.
Genau.
Wahnsinn. Also so unfassbar. Oder
oder manche sind mit dem Auto fahren die viel, viel zu schnell und in der Busse ist nicht gerade, weil Sand ungefähr ja 20 Meter oder 10 Meter immer hoch und runter ist und die fahren immer so schnell. Manche Leute springen denn von denen, weil die runterfahren und dann haben die gesagt, ja, dann lassen die einfach da. Und Wahnsinn. Viele sterben ja auch im Sahara.
Wahnsinn. Ja, man kann sich das gar nicht vorstellen. Es ist unfassbar, was da alles passiert, was wir ja überhaupt nicht mitbekommen in Europa. Man hört es zwar, aber es ist irgendwie so weit weg und man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, auch ich kann mir das irgendwie überhaupt nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die sowas überhaupt anderen Menschen zufügen können.
Ja.
Weißt du, wo ihr in Sizilien angekommen seid?
Ah, okay. Oh, ich weiß es nicht. Also, wir sind ja einfach mit dem Schiff mit großem Bus dann wieder nach Rom dann gebracht.
Okay. Und von Rom nach Frankreich und von Frankreich bist du dann nach Deutschland gekommen?
Genau. Da bin ich dann mit dem Zug dann einfach dann von Rom nach Paris und von Paris dann nach Köln gekommen.
Hattest du dich dann irgendwann entschieden, dass du nach Deutschland willst? Auf dem Weg?
Ich habe nicht entschieden, also ich bin einfach dann von Frankreich, von Paris nach Köln gekommen, und von Köln dann einfach weiter mit dem Zug gefahren und haben mit der Polizei dann gefahren. Dann haben die gesagt, Ausweis, und dann hatten wir keinen Ausweis. Und dann, ja, und dann haben die dann zum Camp geschickt, dann nach Dortmund.
Okay, dann bist du in ein Flüchtlingslager gekommen in Dortmund?
Genau.
Okay, und wie ging es von da weiter?
Ja, von da weiter ging dann nach Trier.
Nach Trier?
Genau, Trier ist, also von mir ist ungefähr eine Stunde von hier. Mhm. Und von da war ich dann nach, also einem kleinen Dorf hier in der Gegend von hier, wo ich jetzt wohne, 15 Kilometer. Und ja, von da dann bin ich dann jetzt, wohne ich seit, jetzt im Sommer 6 Jahren wohne ich hier.
Quasi. Bei der Familie, wo du jetzt bist. Das heißt, du bist bei einer Pflegefamilie, also oder bei einer Familie, die dich aufgenommen hat?
Genau.
Habt ihr euch kennengelernt oder wie kam das zustande, dass du bei ihnen wohnst?
Also der Mann ist Lehrer, von hier ungefähr 15 Kilometer, und die Frau ist auch seine Kollegin, und sie hilft uns am Anfang, weil wir kein Deutsch kennen, und wir haben immer Briefe bekommen. Sie hat sie dann auf Englisch dann übersetzen, und sie kam immer ungefähr jede 2 Tage zu uns, kam die, und dann hat die immer ein bisschen bei Deutsch gebracht, also nicht viel, aber wir waren ja damals am Anfang, und dann hat die immer versucht, uns zu unterstützen. Mhm. Und dann, wir waren 6 Leute aus Eritrea. Wir haben alle im Camp kennengelernt. Und dann, die anderen Leute waren ein bisschen älter als ich. Und ich war der Jüngste da. Und dann hat der Mann da gesagt, ob ich denn mit denen Urlaub gehe. Vor einer Woche. Und dann, wenn ich möchte, dann kann ich hier bleiben. Dann war ich dann mit denen Urlaub, und dann die fanden mich dann auch nett und so weiter, und ich fand auch nett, und dann hat er gesagt, kannst du hier bleiben, wenn du möchtest, und so kannst du hier umziehen, wir haben Häuser oder wir haben genug Zimmer und so weiter. Dann habe ich gesagt, okay, und dann bin ich dann von hier an, ich hatte Schule und so im Internat ein Jahr, und dann kam ich immer am Wochenende nach Hause, und fand ich gut, und ja, die haben immer viele Kinder, und wenn man fremde Sprache ist, und dann, also vor allem die deutsche Sprache sehr schwierig war am Anfang, und dann, also ich habe mehr oder weniger, habe ich auch ein Jahr lang im Internet jede Woche ungefähr 26 Stunden oder über 20 Stunden Deutschsprache gemacht, und dann kam ich dann am Wochenende immer nach Hause, und dann habe ich immer mehr als mit den Erwachsenen, mit den Kindern gesprochen. Und dann hat mir mehr geholfen, weil die Kinder dann, die sind auch noch am Anfang sind, so wie ich. Und dann versteht man immer Kinder zu Kinder. Aber die Erwachsenen, manche reden die immer so schnell, oder manche reden die immer so,
mit vielen Wörtern, die du vielleicht noch nicht kanntest, ja.
Genau, ja, genau. Und dann war dann vor allem dann mit den Kindern oder bis in ein Jahr Schule gemacht habe, ich Sprachkurs, und war dann halt mehr, also nach 2 Jahren ging dann besser dann die Sprache.
Ja, auch ich kann mir das vorstellen. Deutsch ist nicht die einfachste Sprache zu lernen.
Ja, alle Leute sagen die, oder viele Leute, die, sage ich mal, die Englisch können, und die vergessen die meisten auch, wenn die deutsche Sprache lernen, deutsche Sprache sagen alle sehr, sehr schwierig.
Es ist, ja, vor allem die Grammatik.
Ja.
Auch ich fand es so toll. Ja. Es hat mich gerade wirklich tief im Herzen berührt, wie du erzählt hast, auch von der Familie, und dass sie dich kennengelernt haben und dich dann gefragt haben, ob du bei ihnen wohnen willst. So, ich finde es so schön, dass es Menschen gibt, die so offen sind und Ja, und das wird sich gegenseitig zu unterstützen und helfen in Zeiten, wo es jemand anders halt nicht so gut geht. Ja,
klar. Und die, ja, das sind einfach große Familien und ja.
Und zu wie viel wohnt ihr jetzt?
Wir wohnen jetzt 20.
20 also Leute?
Genau. Wir haben immer drei Häuser.
Wow.
Meistens, ja, drei Häuser und ich wohne hier mit zwei Mädels. Und die eine ist noch in der Ausbildung und die wohnt jetzt von hier bis hin so 20 Kilometer oder so weg. 40 Kilometer ungefähr. Und die macht die Ausbildung und die kommt immer am Wochenende nach Hause. Und die eine ist noch in der 8. Klasse in der Schule und die geht immer zur Schule. Und wir haben drei Zimmer und Wohnzimmer und alles dann zusammen.
Schön, ja, ich sehe, es sieht auch sehr schön aus bei euch. Das heißt, es ist eine Familie und eine Familie hat mehrere Häuser und die nehmen, also sie haben quasi eigene Kinder und nehmen auch zusätzlich immer noch Flüchtlinge auf, die sie kennenlernen durch den deutschen Bericht. Ja, das ist ganz toll.
Für Flüchtlinge nur ich. Und die haben noch zwei auch Flüchtlinge, aber die Kinder sind hier geboren. Die Mutter ist geflüchtet vor 2 Jahren oder so. Oder 3 Jahren schon. Und die Mutter hat sie dann immer Krankheit irgendwo. Die hat was mit den Kindern, konnte nicht umgehen. Und dann haben die dann die Kinder Jugendamt aufgenommen und dann haben die Jugendamt dann quasi dann in eine Familie gegeben.
Okay, verstehe. Okay.
Und also die Tochter von der Familie, die ist auch jung und die hat jetzt noch 4 Kinder quasi.
Wow.
Und ja, also sie ist jetzt 26, sie wird im Juli 27 und sie hat 3 Kinder. Toll. 4 Kinder, sorry. Vier Kinder.
Wow. Ja. Kann ich mir mal eine Scheibe abschneiden?
Ja.
Schön. Oh Mann, es hört sich alles so schön an und es hört sich auch danach an, dass du auch viel Glück hattest.
Ach so, ja, klar. Und also die Familien haben ihnen auch viel unterstützt. Und also die können sie auch hier in Deutschland, das ist auch alles teuer zu leben, wenn man in der Ausbildung ist und wenn man bekommt mal Ausbildung, Vergütung, ganz wenig. Und da hat man dann auch noch Miete und Wasser und Essen und dann sind alle teuer. Und also die unterstützen mich. Ja.
Es muss eine ganz tolle Familie sein. Ich will die unbedingt mal kennenlernen. Als was machst du deine Ausbildung?
Ich mache Ausbildung als Maler und Lackier. Hier, also von hier 10 Kilometer entfernt. Und ja, mein Chef unterstützt mich auch gegen den Sport.
Und ja, da kommen wir jetzt mal zum Thema. Ich bin so gespannt, darüber sprechen wir jetzt eigentlich. Der Sport, wir fangen von vorne an, aber du hast ja in Eritrea nicht viel, also du bist wahrscheinlich immer viel spazieren gegangen, aber du warst nicht Läufer.
Also bei uns ist immer, wir gehen immer zur Schule, immer zu Fuß oder zum Teil mit dem Fahrrad.
Mhm.
Und mit dem Fahrrad gehen wir meistens 3-mal die Woche oder so, weil bei uns zum Teil Stein oder viel Dornen ist und die Fahrräder werden die immer Blatt und so. Und dann bei uns in der Heimat ich bin immer ungefähr 6 bis 7 Kilometer einen Weg gegangen und zur Schule. Und wir haben ja auch immer vor der Schule oder nach der Schule haben wir immer viel auf dem Feld gearbeitet früher. Und wir haben auch dann Sport haben wir immer in der Schule gemacht. Wir haben immer gespielt, Schule gegen Schule. Und ich habe dann damals nur Volleyball gespielt.
Was hast du gespielt?
Volleyball.
Volleyball, spiele ich auch gerne. Ja.
Ja. Und danach kam ich dann nach Deutschland. Und dann war ich dann im Internat in der Schule.
Mhm.
Und dann am Ende der Schule haben wir dann Kuppertest gemacht. Die 12-Minuten-Lauf. Und dann war ich dann viel zu schnell und dann meine Sportlehrer sagt zu mir dann, du kannst sehr gut laufen, du kannst jetzt zum Verein gehen. Okay, dann bin ich jetzt zum Verein gegangen. Aber damals hatte ich auch nicht so perfekt wie jetzt. Ich rede Deutsch. Dann habe ich dann, wo jetzt wohne, und einem Mann Nummer gegeben, wo meine Trainer ist. Und meine Trainer hat dann ihm angerufen und der hat gesagt dann, okay, er kann jetzt zum Training kommen. Und dann bin ich zum Training gegangen und habe ich dann angefangen und dann mit dem meinem Trainer, der ist auch noch selber Läufer. Und mit dem habe ich, genau, der Janik ist auch noch jung, selber 30 Jahre und der läuft auch noch. Und ja, und habe ich dann mit dem dann angefangen und immer weiter gemacht. Und seit 2018, also seit 3 Jahren trainiere ich dann. Ein Jahr habe ich nicht so viel gemacht und dann seit 3 Jahren habe ich dann mehr auflaufen, dann viel auflaufen konzentriert, weil ich habe dann in meiner Ausbildung habe ich dann immer weniger arbeiten gegangen, 2 Tage die Woche arbeiten gegangen und dann 2 Tage frei und 1 Tag Schule, Berufsschule. Und dann meine Ausbildung verlängert noch dann 1 Jahr lang.
Ah, okay. Du hast quasi 2 Tage frei zum Trainieren, aber dafür geht die Ausbildung 1 Jahr länger.
Genau.
Okay, das ist aber toll, dass wir das einrichten konnten.
Ja.
Ja, also ja. Das heißt, dein Talent wurde entdeckt und gefördert und du hattest da auch irgendwie Freude dran und inzwischen bist du ja extrem erfolgreich damit.
Ja, also ich bin
ja,
ich bin einmal deutscher Meister geworden.
Toll.
Also einmal U23 und dann einmal bei den Männern letztes Jahr im März Kurs und mehrfacher dann also über bei den deutschen Meisterschaftsstraßen oder so habe ich eine Medaille auch gewonnen.
Ganz toll. Denn ich habe ja vorher ganz kurz deinen Trainer kennenlernen dürfen, kurz vor unserem Gespräch. Und er meinte, dass am Samstag, kommenden Samstag, die deutschen Meisterschaften stattfinden.
Genau, die finden noch statt. Und ja, extra mit PCR-Test, also Corona und so bedingt.
Ja.
Und die ist ein bisschen noch hart geworden momentan. Und ich kam ja auch heute von Trainingslager. Ich war 4 Wochen in Kenia. Ich kam heute nach Hause.
Und jetzt gleich im Interview.
Ja, und dann, für die Sommersaison dann vorzubereiten. Vor allem geht ja die Olympische Spiele findet dann noch statt.
Ja, wann sind die genau?
Am 23. Juli bis 8. August.
23. Juli bis 8. August. Und wir sind ja in Tokio, oder?
Genau.
Okay. Und ich weiß, also als ich angefangen habe, Kontakt zu dir herzustellen, da war Olympia ein großer Traum. Ist es jetzt so, dass du tatsächlich teilnehmen kannst?
Ja, also da viele Athleten haben keine Qualifikation, weil letztes Jahr war nicht so viele Rennen gehabt und viele sind ausgefallen, weil durch die Corona Pandemie. Und dieses Jahr, deutsche Meisterschaft findet noch statt. Und das Rennen vielleicht wird er nicht schnell. Also bei so deutschen Meisterschaft ist immer Taktikrennen und das geht immer nur um Titel zu gewinnen. Und dann gibt's den Europacup in England, ist das immer jedes Jahr. Und dann werden wir da laufen. Und also das geht ja immer um Zeit, um die Qualifikation für die Olympische Spiele. Und gibt's ja auch noch dieses System, wenn man deutscher Meister ist und dann kriegt man dann mehr Punkte und dann wenn man bei dem Europacup schneller läuft, unter die erste 10 oder so kommt und dann kriegt man dann Punkte und dann kann man dann über die Weltverband dann Einladung bekommen.
Aha.
Die werden von einem Land eine Position einladen.
Okay, und das steht quasi noch aus. Oder hast du so eine Einladung bekommen oder ist das noch nicht?
Nee, noch nicht. Also das sind die noch nicht gelaufen. Also ich versuche alles zu geben.
Natürlich.
Zu den Einladungen bekommen oder die Norm dann zu schaffen. Quasi.
Ja, okay. Das heißt, du hast jetzt noch vor dir die deutschen Meisterschaften und dann den Eurocup in England.
Genau.
Und dann entscheidet sich, ob du teilnehmen kannst an den Olympischen Spielen.
Genau. Oder wenn ich die Zeit laufe, 27 Minuten 28 Sekunden, und dann kann ich dann bei den Olympischen Spielen dann teilnehmen.
Wie viel Meter in 28 Sekunden?
10 Kilometer in 27 Minuten 28 Sekunden.
10 Kilometer in 27 Minuten und 28 Sekunden.
Genau.
Okay, wow. Das ist schnell.
Ja, das ist schnell. Also, dieses Jahr haben die so gemacht, weil die wollen nicht so viele Leute haben und ja, kann man ja auch nicht alle.
Ah, okay, dieses Jahr nehmen sie weniger Leute mit wegen Corona.
Genau, weil 2006 war in Rio die Olympischen Spiele ein bisschen anders, weil die hatten dann einfach, die Norm war einfacher damals.
Okay, ja, verstehe. Und weil man mehr Leute mitnehmen konnte, weil sie nicht so schlimm Restrictions waren. Okay, ja, spannend. Das heißt, wenn du jetzt diesen Samstag ist das, die deutsche Meisterschaft.
Genau.
Also eigentlich, der Podcast wird Freitag released, das heißt, für alle, die es am Freitag hören, quasi morgen. Und das heißt, wenn du an diesem Samstag 10 Kilometer in 27 Minuten 28 Sekunden laufen würdest, dann wärst du schon fest dabei bei Olympia.
Genau.
Wow. Aber,
ja. Aber das ist, das Rennen ist immer nicht schnell. Und gibt's ja so Pacemaker, heißt das, beim Laufen. Und die werden die pacen pro Kilometer 2 Minuten 45 Sekunden. Und dann wäre dann 27:30 dann. Und dann zum Beispiel wären so Pacemaker. Aber jetzt ist bei deutscher Meisterschaft geht ja immer um Titel, um Punkte zusammen. Und dann bei den Europacup dann einfach dann schnell zu laufen. Und dann nochmal die Platzierung auch noch zu sichern dann.
Okay, das mit dem Pacemaker habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden.
Pacemaker ist ein, gibt es von einem Veranstalter zum Beispiel und zum Beispiel in England bei dem Lauf gibt es die holen zwei Leute, die Gutläufer sind und die gehen die vorne und die machen die Pace dann quasi für die Athleten dann schnell zu laufen.
Also die laufen voran?
Genau.
Als Mensch?
Die laufen quasi so wie, genau, die zwei Leute laufen quasi so wie Hase vorne und dann die anderen laufen die hinter den, die machen ungefähr bis 7 bis 6 Kilometer an Tempo. Und dann, also bei deutscher Meisterschaft gibt's ja nicht immer so, weil die wollen immer im Titel dann, die Athleten sagen die dann immer, oder die, also die Deutsche Leichtathletikverband sagen die dann, die Athleten müssen selber dann arbeiten, quasi.
Okay.
Die müssen nicht, ja. Da braucht auch noch Finanzierung und so. Da sind ja alle teuer.
Ja. Das ist alles, ja. Das kostet natürlich alles. Hast du Sponsoren, die dich unterstützen?
Genau. Ich habe, seit diesem Jahr habe ich Sponsoren, Bitburger 0,0 und GLS, ja, und habe ich dann durch die Sporthilfe Rheinland-Pfalz und Sporthilfe, ich bin im Kader, wenn man im Kader ist, hat er auch noch Unterstützung über die Sporthilfe Deutschland quasi.
Schön, okay. Oh Mann, ja, da drücke ich dir von ganzem Herzen ganz feste die Daumen für diese deutsche Meisterschaft und auch für den Europacup und dass du deinen Traum von Olympischen Spielen erfüllen kannst. So wie sich das anhört, bist du da ja wirklich auf dem besten Weg dahin.
Und, ja, danke.
Ja, so schön. Magst du vielleicht noch ein bisschen erzählen, was Laufen inzwischen für dich bedeutet? Ich glaube, früher war Laufen, also ich stelle mir das vielleicht vor, früher war Laufen ja eher etwas, was du tun musstest, weil du, um von A nach B zu kommen. Was bedeutet Laufen heute für dich?
Also Laufen für mich ist, wo ich angefangen habe, dass ich einfach, ich wusste Läufer, wie die laufen oder so, aber ich habe einfach für Integration oder so um Freunde zu finden, und wenn ich eigentlich kein Läufer wäre, dann hätte ich immer jetzt einfach vielleicht arbeiten gegangen, aber hätte ich mal nicht so wie jetzt so viele Freunde oder so viele mich kennen bei uns in der Region oder in Deutschland oder vor allem in Europa. Wir kennen alle, die viele Athleten kennen mich. Ich kenne auch viele Athleten, die gut Läufer sind, und ja, und also das ist einfach für die Integration, dass ich mich auch dann in Deutschland über den Sport dann einfach gut aufgehoben bin, und also dass ich dann einfach für Deutschland auch starten durfte und alles dann Möglichkeit dann laufen ist, hat ja auch alles dann gegeben, Freundschaft und vor allem Freunde gefunden habe, die mich immer unterstützen.
Schön. Sind deine Freunde, mit denen du hier nach Europa gekommen bist, sind die auch alle gut aufgehoben? Habt ihr noch Kontakt? Seht ihr euch oder hört ihr euch ab und zu?
Ich habe, die eine treffen wir immer fast, also alle 3 Tage oder eine Woche immer. Der ist gut, also der ist nicht so wie ich perfekt, aber der hat Arbeit, aber der hat auch nicht so viele Freunde aus Europa, sag ich mal. Wenn du Läufer bist und du kennst alles, und dann du kannst ja immer, zum Beispiel so wie meine Trainer, gehe ich bei denen und dann wir essen was da, oder gehe ich zu seinen Eltern, oder ich gehe mit den anderen Freunden, und da sind die eigentlich, Sport ist richtig, also Laufen bedeutet für mich, ist richtig wichtig, die Freunde immer an der Seite stehen, manche, dass wir dann immer zusammenarbeiten oder laufen, oder das ist echt sehr, sehr, sehr schön.
Schön.
Also ohne den Lauf hatte ich mal nicht so viel, wie jetzt Spaß habe, hatte ich nicht gefunden. Über den Freunde jeden Tag zu telefonieren oder alle 3 Tage zu telefonieren oder alle 3-4 Mal die Woche zusammen zu trainieren und zum Beispiel zusammen irgendwo zu reisen und nach Trainingslager oder nach Bergkampen hier in Europa, überall ist es sehr, sehr, sehr schön.
Ja, das glaube ich. Es entstehen sehr viele Möglichkeiten. Du hast viele schöne Erlebnisse durch das Laufen, viele Möglichkeiten, lernst viele Menschen kennen, genau. Und ja, kann ich mir vorstellen, dass es schön ist. Ja. Und wie geht's deiner Mama inzwischen? Weiß sie, glaube ich, wo du bist?
Ja, also sie weiß genau, wo ich jetzt bin, aber ungefähr bei uns haben wir nicht so wie hier, ich kann nicht Skype oder WhatsApp telefonieren, sondern ich rufe dann immer an, weil die können mich nicht anrufen, weil er zu teuer ist. Und ich rufe dann immer an, einmal in 10 Tagen, eine Woche. Und ich habe auch seit 4 Wochen fast nicht angerufen. Und also, aber meine Onkel ruft dann an. Und sagen die dann, dass alles gut ist. Ich war durch die Zinslager, habe ich nicht angerufen, und kam ich heute, und dann rufe ich dann vielleicht später oder morgen, und dass alles gut ist. Die wissen, wo ich genau war, und wir telefonieren nur, und meine Mutter ist mehr oder weniger telefonieren wir immer, wie geht's und so weiter, weil von hier ist auch noch für 10 Minuten oder so kostet die auch noch 15 Euro, 20 Euro.
Mhm.
Und wenn ich meiner Mutter Hallo sage und die anderen Geschwister und so weiter, und dann, und ja, also sie ist alles cool, und ich erzähle immer ein bisschen, dass ich laufe und so weiter. Und
kann sie verstehen, was du hier machst? Und also weiß sie, wie viel das, also dass es wirklich was Großes ist, was du hier machst? Kann sie das nachvollziehen? Ist sie stolz? So versteht sie das?
Ich denke schon, weil in Eritrea gibt es ja auch gute Läufer immer. Mhm. Und über den, also die hören immer ab und zu im Radio und so weiter, kommen die, eine Mann ist, der ist jetzt ein bisschen älter, 30 oder 40 Jahre alt, und der war noch Weltrekordhalter über Halbmarathon bei den Olympischen Spielen 2004. In Athen hat er Medaille geholt, und der war fünfmal Weltmeister und der ist sechsmal Weltmeister. Und ja, durch den, was bedeutet Laufen, die kennen den also richtig gut.
Da kann sie nachvollziehen.
Genau. Mhm. Und die haben nur nicht meine Bilder oder so, aber ich wollte mal irgendwann mal meine Bilder noch schicken. Vor allem mit deutscher Trikot oder
ja.
Und dann, dass sie denn was sehen können.
Ja.
Jetzt mit der Corona-Situation ist es ja sehr, sehr schwierig, aber irgendwann, wenn das okay ist, und dann kann man ja auch noch Bilder schicken.
Ja. Habt ihr euch seitdem du geflohen bist, nicht mehr gesehen?
Nee, ich habe nicht mehr gesehen, seit wir also mehr als 7 Jahren quasi.
Wow. Oh mein Gott. Ich kann mir das. Wie ist das für dich? Ich habe eine ganz sehr enge Beziehung mit meinen Eltern. Ich sehe, mein Papa wohnt in Sizilien, das heißt, wir sehen uns auch nicht so viel, aber schon einmal im Jahr. Vermisst du deine Familie?
Oh ja, also vor allem die erste zwei oder die erste zwei, sage ich mal, zwei eine. Anderthalb Jahr oder ein Jahr war sehr, sehr schlimm.
Mhm.
Aber danach ging eigentlich danach immer besser, weil dass man dann immer erwachsener wird auch und endet auch immer. Und da, also bist weil du ich dann
hast du dein
viel eigenes gesehen habe, genau, viel gesehen habe, und dann, dass das Leben dann anders wird, und dann ich stelle mal immer in meine ja, in meiner Art dann, dass ich dann irgendwann sehen werde. Und ja, und dann bin ich jetzt einmal den 10. Tag telefoniere, und dann reicht auch immer. Und dass ich dann, dass sie immer gut gehen und dass sie dann, wie früher, wo ich da war, gut leben können. Und ja, mein Onkel ist auch immer, der unterstützt die auch immer ein bisschen, mehr oder weniger. Und ja.
Sehr schön. Oh, ich finde deine Geschichte so inspirierend. Ich finde es einfach schön, weil sie so viel an an Dingen, die im Leben wichtig sind, vereinbart. Ne? Das ist einmal der Mut, seinen eigenen Weg zu gehen, und dann, wo man seine Familie irgendwie hinter sich lassen muss, wo man nicht weiß, wie die Zukunft aussehen wird, und dass du dann hier ankommst und eine Familie triffst, die so offen ist und dich aufnimmt, und dann dass du jemand hast, der dein Talent gesehen hat und gefördert hat, und das, ja, und dass du da jetzt weitergehst und inzwischen so erfolgreich bist. Und also von meinem Gefühl her, ich bin ein Mensch, der sehr viel energetisch fühlt, bin ich mir sicher, dass du noch einen ganz, ganz, ganz großen Weg vor dir hast. Und ich wünsche dir auf jeden Fall von ganzem Herzen, dass es so positiv weitergeht wie bisher.
Danke, vielen Dank.
Ja, und ich hoffe, dass deine Geschichte auch viele Menschen inspirieren kann, dass man immer die Möglichkeit hat, ja, sein Leben so ein Stück weit auch selbstbestimmt zu gestalten.
Ja, und jetzt habe ich einfach meine Eltern, die können mich, oder ich kann dahin gehen, aber ich kann nicht 100% dann sicher in der Heimat zu gehen, weil du kommst von Europa dahin, und vielleicht manche Leute gibt es ja auch neidig, oder warum kommt ihr von Europa hier hin, oder gibt es immer hin und her, und dann will ich auch nicht haben. Ich will nicht dahin gehen und dann einfach auf irgendwo reingehen, sondern irgendwann, wenn das, oder in 10 Jahren noch, oder in 15 Jahren, wenn jetzt ja besser geht, ist mal Sinn, und dann kann man ja auch immer noch dann besuchen gehen.
Ja. Voll schön. Ja, ich, also wie gesagt, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass dein Weg dich dahin führt, wo du möchtest. Olympia ist jetzt mal der nächste, sehr nahe schon große Traum. Gibt es noch einen großen Traum, den du dir erfüllen möchtest in deinem Leben?
Also über Sport ist ja die Olympischen Spiele und auf jeden Fall die Olympischen Spiele, also und ja, und dann da gibt es auch noch Europameisterschaft dann nächstes Jahr, dann wieder auch im Sommer, ja, und dann Weltmeisterschaft und so, dass ich will einfach dann alle die Meisterschaft, die große Meisterschaft und dann teilzunehmen, man, vor allem die nächste, sage ich mal, 2 Jahre und also die danach.
Voll schön. Ich drücke dir auf jeden Fall ganz die Daumen.
Ja, danach will ich vorne dabei sein.
Dass du ganz vorne dabei bist, ja. Das wünsche ich dir auch. Aber ich glaube, du bist auf einem guten Weg. Ich meine, wenn man sich überlegt, dass du nie trainiert hast, dass Laufen überhaupt nicht in deinem Leben war und du erst, glaube ich, vor 3 Jahren angefangen hast, oder? Mit dem Laufen? Oder?
Genau, vor 4 Jahren, ja.
Vor 4 Jahren. Und jetzt bist du kurz davor, an Olympia teilzunehmen. Ich meine, das ist ja, ich glaube, steilere Karriere kann man sich nicht vorstellen. Und da muss viel Talent dahinter stecken. Und von daher, ja, bin ich da guter Dinge, dass du deine Träume erfüllen kannst.
Ja, danke.
Ich habe noch 2 abschließende Fragen. Die eine kann ich wahrscheinlich schon selbst beantworten. Die erste Frage wäre, was bedeutet Nächstenliebe für dich? Kennst du das Wort Nächstenliebe? Wenn man sich zum Beispiel um andere kümmert, ohne dass man etwas dafür zurückbekommen möchte.
Ach so, okay. Ja, also, dass man die Arme dann unterstützen, quasi zum Beispiel.
Genau.
Also ich unterstütze immer gerne, was ich immer habe. Und zum Beispiel, wo ich in Kenia jetzt die letzte, ich war im Januar da 4 Wochen und dann habe ich immer einfach, ja, viele Leute, da ist so Trainingcamp und momentan ist auch kein Lauf und durch die Europa oder alle keinen Lauf, weil wenn man Lauf gibt und dann gibt es ja Veranstalter, die bisschen zahlen und so weiter und die Jungs sind, die wohnen da seit 2 Jahren oder 3 Jahren, haben die keine Wettkampf gehabt und die haben keine Schuhe, keine, sage ich mal, keine alles. Ich habe im Januar meine Schuhe und meine fast halbe Klamotten da gelassen. Ich war letztes Jahr bei Essex gesponsert und dann hatte ich dann Sachen von Essex dieses Jahr. Ich habe dann im Januar habe ich nicht, weil meine erste war und dann habe ich einfach so gegangen und dieses Jahr war ich dann jetzt zum zweiten Mal habe ich viele Sachen mitgebracht und dann habe ich dann alles da verteilt und ich helfe die Jungs immer und die laufen auch dann mit mir oder die sagen mir dann was ich strecke oder was zum Beispiel, wo da eine gute Strecke gibt zum Laufen und so weiter. Und
ja, schön, dass man einfach weitergibt, dass man das, was man hat, dass man das mit anderen teilt, die nicht so viel davon haben.
Genau. Manche haben die auch nichts zum Essen oder viele leben nicht da und da gibt's ja keinen Lauf, was sie wissen verdienen können und viele haben ja keine Sponsoren, weil nicht so wie Europa ist, weil in Kenia viele Menschen sind und gibt es ja auch, weil die können nicht mit Sponsoren umgehen oder die haben auch nicht so viele reiche Leute da, die sponsoren können. Mhm. Und durch das, die Jungs brauchen ja einfach das Geld ein bisschen von anderen Leuten dann. Und ich habe ein paar Jungs ungefähr manchmal ja oder manchmal der anderen habe ich immer mitbezahlt und also das Leben ist das auch, wenn man 5 Leute Frühstück geht und also hier in Europa und in Kenia ist dann unterschiedlich, weil in Kenia immer billiger ist mit 10 Euro kann man auch 5 Leute frühstücken. Und hier mit 10 Euro frühstückt man eine Person. Und wir sind ja sehr, sehr happy, wenn wir Frühstück finden, nachdem man hart Training arbeitet. Und dann manche essen die einmal am Tag, nur essen die immer abends. Also wir stehen immer 5 Uhr auf und fahren wir, keine Ahnung, halbe Stunde und so weiter und arbeiten wir ungefähr eine Stunde lang hart Training. Und dann kommen die nach Hause manche und dann haben die keine Essen und trotzdem essen die dann abends, gibt's Iguali heißt das, das ist immer billig und
was ist das für Essen? Ja. Reis? Ist das Reis?
Iguali ist so wie Mais und die essen viele nur Iguali und das ist auch noch klar, für den ist auch teuer, aber wenn ich zum Beispiel dahin gehe und wenn ich kaufe, für 1 Kilo kostet ungefähr 30 Cent oder 20 Cent. Für den ist es auch noch teuer, 30 Cent. Und ich finde sehr, sehr hart und habe ich viele Leute immer nach dem Hardtraining habe ich immer Frühstück mitgesagt. Ja, ungefähr jede 4 Tage ungefähr habe ich immer für 5 Personen. Manchmal laufen da 20 Leute und gehen wir alle frühstücken und zahle ich dann 15 Euro. Oh. Und jede Sonntag laufen wir immer so 15 Leute und habe ich dann immer Unterstützung, die Leute.
Das ist schön. Quasi. Das ist so schön, weil es ist wie so ein Kreislauf, ne? Man selber bekommt Unterstützung und dann kann man wieder andere Leute unterstützen.
Genau.
Und die können dann vielleicht auch wieder andere Leute unterstützen. Ja, ich finde das einfach so eine schöne Einstellung. Ich habe so viele Momente in diesem Gespräch irgendwie extrem berührt, weil da so viel Miteinander und Unterstützung ist und so viel Menschlichkeit einfach. Das spürt man und ja, das ist einfach schön zu sehen und schön, dass dein Weg dich hierher geführt hat. Und danke auch, dass du deine Geschichte teilst.
Ja, gerne.
Noch eine letzte Frage, wahrscheinlich die Antwort kenne ich wahrscheinlich schon, aber was ist so dein absolutes Lieblings-Workout, um mich fit zu halten? Es ist wahrscheinlich das Laufen. Oder gibt's neben dem Laufen noch etwas, was du wirklich gerne machst?
Also gerne nicht, aber ich mache immer, für den Laufen gehört ja auch immer Gymnastik und alles dann. Krafttraining und so weiter und mache ich auch immer einmal, zweimal die Woche, meistens zweimal die Woche und mit der Verletzung nicht schnell gepaart ist dann.
Ja, damit nicht so viel.
Verletzung frei ist.
Okay, das heißt also dein Favorite ist auf jeden Fall das Laufen.
Genau, ich gehe immer gerne immer laufen nur als statt.
Ja, anstatt Krafttraining.
Ja.
Ja.
Aber da habe ich auch immer zweimal die Woche, weil gehört ja immer dazu. Und ohne die Durchkraft und ich mache nicht so extrem viel, sondern immer zweimal die Woche und 2 Stunden, dann 3 Stunden eigentlich. Und dass man dann nicht viel Verletzung hat dann.
Ja, das ist auch wichtig, gell? Ja, aber am meisten Freude bereitet dir das Laufen draußen im Wald.
Genau.
Ja.
Genau, ja.
Schön. Oh, Samuel. Laufen. Ja, Entschuldigung, Laufen ist?
Laufen ist die, also für mich ist die gute Leidenschaft.
Laufen ist deine Leidenschaft, ja, das glaube ich.
Ja.
Weil es dir auch so viel hier ermöglicht hat und
genau.
Weil du auch einfach gut drin bist.
Ja,
so schön. So schön, ja. Okay, magst du noch gerne irgendwie abschließend was sagen? Ist noch irgendwas in deinem Kopf, was du gerne aussprechen möchtest?
Eigentlich nicht so viel, aber ja. Ich bin mal gespannt, was die Leute dann alle dann hören und ja, ob dir gut gefallen ist und dass die mir oder dir was Feedback geben können.
Ja, und, genau. Also ich werde auch deinen Instagram-Account verlinken, auf jeden Fall. Dann kann man dir vielleicht folgen oder deine Reise einfach ein bisschen begleiten. dich unterstützen mit positiver Energie jetzt für die kommenden, anstehenden Rennen. Ja, und ich drücke dir auf jeden Fall ganz, ganz, ganz fest die Daumen. Ich schicke dir ganz viel positive Energie und positive, positive Vibes für das Rennen am Samstag. Und bin sehr gespannt, wie es bei dir weitergeht und freue mich, deine Geschichte weiter zu verfolgen.
Ja, danke. Ja, vielen Dank.
Gut, dann wünsche ich dir erstmal viel Glück am Samstag und schön, dass du da warst.
Ja, danke auch.